Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. In den christlichen Kirchen wird heute das Erntedankfest gefeiert. Aus diesem Anlass schauen wir heute im Himmel und Erde Sonntagsthema mal auf die Olive. Nicht nur, dass da rund ums Mittelmeer demnächst die Ernte beginnt. Die Olive ist vielfach verbunden mit der europäischen Kultur, ist gleichsam ein Urbaum der Bäume, ein Symbol des Friedens und hat auch eine religiöse Aura. Zunächst aber schauen wir nach Rom. Dort hat in dieser Woche die zweite Versammlung im Rahmen des von Papst Franziskus ausgerufenen weltweiten synodalen Prozesses begonnen. Unter den 368 Teilnehmern aus aller Welt sind vor allem Bischöfe, aber auch einige Laien und darunter 45 Frauen. Bis Ende Oktober dauern die Beratungen. Am Ende sollen Beschlüsse und Empfehlungen an den Papst stehen. Die Versammlung selbst findet weitgehend hinter verschlossenen Türen statt. Den Auftakt hat unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz beobachtet.
Einstimmung auf die Synode. Mit Meditationen über geistliche Impulse haben sich die Teilnehmer an den vergangenen zwei Tagen vorbereitet. Die Erwartungen sind groß. Viele Gläubige hoffen auf konkrete Beschlüsse nach den anstehenden Beratungen. Dessen ist sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, bewusst.
Von überall her kommt die Forderung, wir müssen Frauen an Prozessen der Entscheidung und Beratung, Beteiligung auf allen Ebenen. Und daraus schöpfe ich die Hoffnung, dass dazu etwas formuliert wird und dass sich die Praxis der Kirche verändert. Und die Frage etwa des Diakonates der Frauen, ich glaube, das ist theologisch möglich, es ist machbar.
Seit 3 Jahren läuft der Prozess der Weltsynode. Zunächst wurden weltweit die Gläubigen vor Ort befragt, was sie umtreibt und was sie sich wünschen. Die Themen, so das Ergebnis, sind auf allen Kontinenten mehr oder weniger gleich. Mehr Einfluss für die Frau wird vielerorts gefordert. Doch die Zulassung von Frauen zu kirchlichen Weiheämtern wird nun nicht auf der Synode beraten, sondern in einer externen Arbeitsgruppe, wie andere Fragen in weiteren Kommissionen. Daran gibt es Kritik. Strittige Themen würden ausgeklammert und auf die lange Bank geschoben. Kardinal Jean-Claude Hollerich, der als Relator für den Reformprozess verantwortlich ist, verteidigt die Entscheidung von Papst Franziskus.
Da hat der Papst gespürt, da sind Sachen, die müssen vertieft werden. Die muss die Kirche anpacken. Da kommt man nicht daran herum.
Nicht nur, aber vor allem auch bei den deutschen Katholikinnen und Katholiken ist der Ruf nach Reformen laut. Lockerung des Zölibats, eine andere Sexualmoral, mehr Transparenz.
Nicht alles wird auf dieser Synode entschieden werden. Also diese Erwartungshaltung ist viel zu groß, ist unmöglich. Ne? Aber einige Weichen, glaube ich, werden gestellt werden. Die Kirche wird nachher anders sein. Das wird man vielleicht nicht sofort merken. Auf die Dauer wird man das schon gewaltig merken.
Es geht um einen anderen Umgang miteinander, um mehr Mitbestimmung. Bei den Versammlungen der sogenannten Bischofssynode sind erstmals auch Männer, die nicht Geistliche sind, und Frauen unter den knapp 370 Teilnehmern. Synodalität ist ihr Auftrag. Das bedeutet miteinander gehen. Dies, so erzählt die Ordensschwester Anna Miriam Kaschner, die Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz ist, hätten sie als Teilnehmende beim ersten Teil der Synode durch Erfahrung gelernt.
Was es eigentlich bedeutet, aus allen Kontinenten mit Leuten am Tisch zu sitzen, die aus aller Herren Länder kommen, egal ob sie Laien, ob sie Bischöfe, Ordensleute, Kardinäle, Priester sind. Es geht darum, dass wir miteinander unseres zusammentun. Ich glaube, es wird einen neuen Stil in der Kirche geben, wenn wir das hier einüben und dann auch in die Diözesen weitergeben können. Ein Miteinander, was nicht mehr so hierarchisch geprägt ist, sondern eben mehr geschwisterlich, mehr synodal, auch zwischen Klerikern und Nichtklerikern.
Doch dazu müsste Macht abgegeben werden. Dies, so meint die Religionspädagogin Helena Jeppesen-Spuler, die als stimmberechtigtes Mitglied teilnimmt, sei die große Frage.
Wie stark werden in Zukunft Bischöfe und Kardinäle ihre Macht teilen? Und das ist auch eines der großen Themen, die wir lernen aus dem Missbrauchsskandal. Die Macht muss geteilt werden in der katholischen Kirche. Wir müssen eine demokratische Entwicklung machen, um voll synodal zu werden.
Knapp 4 Wochen lang werden die Synodalen beraten. Vorschläge, die eine Zweidrittelmehrheit erhalten, werden am Ende dem Papst zur Entscheidung vorgelegt. Denn das letzte Wort hat Franziskus.
In Rom hat die zweite Versammlung der Weltbischofssynode begonnen, Elisabeth Pongratz berichtete. 5 Jahre ist der verheerende Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris her. In etwa 2 Monaten soll die renovierte Kirche wieder eröffnet werden. Die letzten Arbeiten laufen auf Hochtouren. In diesen Tagen erhält die Kirche gleichsam ihren Klang zurück. Die Orgel wird gestimmt und die Glocken kehren zurück.
Diese Glocke erzeugt den Nominal, also den Schlagton, F1. Sie ist 1,20 Meter hoch und wiegt ca. 1 Tonne. Paul Bergamo hat die wuchtige Glocke mit Hilfe des Brückenkrans unter der Decke der alten Backsteinhalle in den Eingangsbereich manövriert. Der Chef der Gießerei, Cornille Avard, kahler Kopf, spitze Nase, überreicht den Gästen einen riesigen Klöppel. Ein Schwung, ein sachter Schlag. So klingt Etienne. Eine von 8 Glocken aus der Kathedrale von Notre-Dame, die Bergamo und sein Team über Monate hinweg restauriert haben. 6 von 8 Glocken waren nach dem Brand in einem immer noch ganz guten Zustand. Bei den 2 Glocken Gabriel und Marcel allerdings mussten wir etwas weitergehen. Wir haben sie thermisch behandelt, also erhitzt, um die richtige Spannung der Glocke wiederherzustellen. Und bei Gabriel mussten wir an der Krone etwas schweißen. Paul Bergamo und seine Mitarbeiter kennen diese Glocken ganz genau. Denn sie selbst haben sie vor wenigen Jahren, 2013, angefertigt. Zum 850. Geburtstag von Notre-Dame de Paris. Doch geschaffen für die Ewigkeit waren sie nur 6 Jahre lang zu hören. Dann brach der Brand aus und Bergamos Glocken kehrten in die Gießerei zurück, um hier aufgepäppelt zu werden. Zum Abschluss der Restaurierungsarbeiten im vergangenen Mai ist auch der Erzpriester von Notre-Dame, Olivier Ribadeau-Dumas, in die Gießerei in der Normandie gekommen. Im Innenhof legt er andächtig seine Hand auf eine der Glocken. Es gibt viele Stimmen in einer Kathedrale. Die Glocken sind die äußere Stimme, die die Menschen einlädt. Innen gibt es natürlich die Orgel, aber nach außen hin sind es die Glocken. Sie sind die Zeugen dessen, dass eine Kathedrale lebt. Im Rhythmus der Menschen, aber auch im Rhythmus des Gebets. Mit diesem Magnificat, komponiert von Organist Yves Castagnier, soll der freudige Moment gefeiert werden. Die vorab veröffentlichte Tonaufnahme konnte noch nicht in Notre-Dame stattfinden, sondern wurde in einer anderen Kirche eingespielt, erklärt Erzpriester Ribadeau-Dumas bei der Pressekonferenz der Maîtrise zum neuen Konzertzyklus von Notre-Dame. In Notre-Dame gibt es 2 Orgeln. Die große Orgel, die Tribüne, wie wir sie nennen, und dann die kleinere Chororgel. Die wird erst 2027 fertig, weil sie bei dem Brand durch das Löschwasser schwer beschädigt wurde. Die große Orgel hingegen wurde einfach vollständig abgebaut und gesäubert. Dann wurden die 8000 Pfeifen wieder eingebaut und jetzt werden sie gestimmt. Jeden Abend sind die Organisten und Orgelbauer da, damit die Orgel bei der Wiedereröffnung am 7. und 8. Dezember wieder zum Leben erwachen kann. Zurzeit klingt die Kathedrale noch nicht nach frommem Jubel, sondern nach Arbeit. Das Innere ist top secret, hier dürfen keine Journalisten hin. Aufs Dach hingegen schon. Dort geben auf den letzten Metern noch Hämmer, Sägen und Kräne den Ton von Notre-Dame an. Alle, die hier arbeiten, sind wie beseelt. Das ist einfach unglaublich. Wir waren bei einer der schönsten Baustellen Frankreichs dabei. Ich sage immer, Notre-Dame ist eigentlich keine Baustelle, sondern ein Projekt, eine große Herausforderung. Es ist uns eine Freude, dabei zu sein. Die Baustelle wird mir fehlen und all die Menschen hier. Wir haben ja einen Handwerkerchor gebildet und werden bei einer der Eröffnungsmessen singen. Das wird bewegend. Da wird die ein oder andere Träne fließen.
Rund 2 Monate vor der Wiedereröffnung der Pariser Kathedrale Notre-Dame erhält die Kirche ihren Klang zurück. Die Orgel, aber auch die Glocken. Julia Berutta hat uns das beschrieben. Es ist eine der meistbesuchten Kultureinrichtungen Warschaus, das Museum der Geschichte der polnischen Juden. Vor genau 10 Jahren, im Oktober 2014, wurde das Museum feierlich eröffnet. Genau dort, wo sich früher das jüdische Viertel und später das Warschauer Ghetto befanden. Das Jubiläum des Polin, wie das Museum offiziell heißt, wird in diesem Monat groß gefeiert mit einer Sonderausstellung, Konzerten und vielen weiteren Veranstaltungen. Unsere Korrespondentin Patricia Werner hat sich durch das Museum führen lassen.
Unsere Mission ist, ich führe Sie jetzt 1000 Jahre in die Vergangenheit und wir laufen dann zusammen bis in die Gegenwart zurück und ich bin Ihr Begleiter.
So begrüßt Michael Leiserowitz die Besucherinnen und Besucher seit nunmehr 10 Jahren. Er gehört zu den ersten Tourguides des Museums. Leiserowitz ist deutsch-israelischer Herkunft und legt Wert darauf, nicht nur der Dauerausstellung seine Aufmerksamkeit zu widmen. Mit dem Finger zeigt er auf den Platz direkt vor dem Polin. Dort erinnert das imposante Mahnmal aus schwarzem Granit an die im Holocaust getöteten Juden Warschaus. Das Museum bildet in mehrfacher Hinsicht einen Kontrast dazu. Farblich mit seiner hellen Fassade aus Glas und Kupfer und inhaltlich mit seiner neuen Herangehensweise.
Wir sind ein Museum der Zitate. Wir wollen die Leute, über die wir reden, selber reden lassen. Das heißt, wir haben hier lauter Zitate, wo Menschen uns etwas sagen.
Diese persönliche, auf den einzelnen Menschen heruntergebrochene Sichtweise, die die Besucher einnehmen, zeigt offensichtlich Wirkung. Die Kanadierin Michaela, die mit ihrer Schwester angereist ist, fasst ihre Eindrücke so zusammen.
Man sieht die historische Entwicklung von Anfang an. Man geht Schritt für Schritt durch die Ausstellung und folgt der Zeitachse. Dabei werden die sozialen und politischen Aspekte exakt eingefangen und auf den Punkt gebracht. Wir kennen das zwar aus Büchern, dem Fernsehen und Filmen, aber hier ist es anders. Der Gedanke, dass das alles tatsächlich passiert ist, wird hier verstärkt. Das waren echte Menschen. Es ist kein Film oder eine Fernsehshow.
Tourguide Leiserowitz weiß um die emotionale Stärke der rund 4000 Quadratmeter mit den interaktiven Installationen, Fotografien und Originaldokumenten. Was ihn jedoch immer wieder erstaunt, ist, wie wenig die Besucher über die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg wissen. Seit dem späten Mittelalter waren Juden aus Mitteleuropa nach Osten geflohen, weil sie, etwa während der Pestepidemie, verfolgt und zu Sündenböcken gemacht wurden. Einer Legende nach machten sich viele Juden auf, in der Hoffnung, einen neuen Lebensort zu finden, als Folgendes passierte.
Da fiel ein Zettel vom Himmel, da stand drauf, geht nach Polen. Da haben sie den Zettel genommen und sind immer weiter Richtung Osten gelaufen, bis sie in ein Land kamen, wo es ganz viele Wälder gab. Sie hörten diese Stimmen. Polin, Polin, Polin. Polin heißt auf Hebräisch, hier könnt ihr übernachten. Po Talunu, ja. Und das ist die Bedeutung für Polen im Hebräischen.
Im damaligen Königreich Polen-Litauen waren Juden weitgehend sicher. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges machten sie 10% der Bevölkerung aus. 90% von ihnen, rund 3 Millionen Menschen, wurden während der deutschen Besatzung in Polen ermordet. Hinter diesen enormen Zahlen verbergen sich ebenso viele Einzelschicksale, auf die Paula Sawicka, Vorsitzende des Polnischen Verbandes gegen Antisemitismus, hinweist.
Das Museum ist insofern wegweisend und wichtig, als dass es den Warschauern, den Polen und internationalen Besuchern aufzeigt, dass bis zum Zweiten Weltkrieg in Polen sehr viele Juden lebten. Der Zweite Weltkrieg war eine Zäsur. Wichtig ist, dass wir die Vergangenheit nie vergessen und auch nicht die Menschen, die hier lebten. Die Erinnerung an das, was sie uns weitergegeben haben, ihre Kultur, das ist ganz wichtig.
Genau das ist die Botschaft des Museums der Geschichte der polnischen Juden. Der Tod spielt zu oft eine bedeutende Rolle. Hier im jüdischen Herzen von Warschau geht es um das Leben.
Eine Ausstellung, die die Menschen ihrer Zeit selbst zu Wort kommen lässt. Seit 10 Jahren gibt es in Warschau das Jüdische Museum Polin. Patricia Werne stellte es uns vor.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Heute feiern die christlichen Kirchen das Erntedankfest und wir haben uns dazu eine besondere Frucht herausgegriffen. Wir singen mal ein Loblied auf die Olive. Der Olivenbaum gilt ja als symbolträchtiger Urbaum aller Bäume. Das Olivenöl ist nicht nur wohlschmeckend, sondern äußerlich angewendet auch heilsam. Seit Jahrtausenden hat das Öl der Olive auch seinen Platz in den Religionen. Könige und Kaiser werden damit gesalbt. Die Olive ist Gründungsbaum der Stadt Athen, biblisches Hoffnungszeichen am Ende der Sintflut und im Logo der Vereinten Nationen bis heute ein Symbol des Friedens. Die Olive, Sie merken, es ist keine Frucht wie jede andere. Kein anderer Baum ist so eng verbunden mit der europäischen Kultur, mit Demokratie und Religion, mit Medizin und Literatur. Die Olive ist eine Lebenskunst, eine Weisheitslehre. Das sagt der deutsch-schweizerische Schriftsteller Ralf Dudli. Er hat allerlei Spannendes, Wissenswertes und Anekdotisches zusammengetragen zu einer kleinen Kulturgeschichte unter dem Titel »Liebe Olive«. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihm gesprochen.
Die Magie der Olive liegt für mich in ihrer Universalität. Es ist eine Frucht, die in so vielen Bereichen große Wirkung entfaltet hat. In den Religionen, in den Mythen, in der Literatur, sogar für den Sport spielt sie eine Rolle, für die Medizin, für die Kosmetik. Es ist eine Universalfrucht sozusagen und der Untertitel heißt eben eine kleine Kulturgeschichte. Der Anreiz war es gerade, die ganze europäische Kulturgeschichte aufgrund eines kleinen Gegenstandes, der eben kein Gegenstand ist, sondern eine wunderbare Frucht, zu erzählen.
Die Olive prägt Kulturen rund um das Mittelmeer, aber woher stammt sie denn eigentlich?
Vermutlich ist es der östliche Mittelmeerraum und dann durch Nordafrika und von Afrika ist sie wahrscheinlich nach Apulien gewandert mit Zugvögeln, die in Nordafrika Oliven gepickt haben und über Apulien ihren Kot ausgeschieden haben, rund um das Mittelmeer. Es ist nicht der ganze Mittelmeerraum, zum Beispiel die alten Ägypter haben sich das Olivenöl aus Kreta importiert, weil das einfach hochwertiger war. Das Niltal mit seinem Schwemmland ist ungünstig für die Olive, eben weil dieser Baum diese karge, nährstoffarme Umgebung braucht. Darauf beruht auch der Mythos seiner Bedürfnislosigkeit oder Bescheidenheit. Weil er gar nicht viel braucht. Er braucht natürlich Wärme, braucht auch Wasser. Ganz ohne Wasser geht es nicht. Aber keine Extreme. Er ist ein Baum der Mitte, wie ein Kapitel meines Buches lautet.
Der Olivenbaum gilt als Urvater der Bäume, kann man bei Ihnen lesen. Als solcher ist er auch Thema in vielen Religionen. Welche religiöse Aura hat denn die Olive?
Es ist das Öl der Olive, die natürlich auch in den Religionen eine wichtige Rolle gespielt hat. Wenn Sie in der Bibel lesen, salben, meint das auch segnen. Es ist auch ein magischer Schutzzauber. Dieses Öl soll magische Kräfte haben, soll Dämonen abweisen. Also im antiken Griechenland wurden etwa Türen von Häusern, wo ein Neugeborenes angekommen ist oder ein jungvermähltes Paar lebt, mit Olivenzweigen geschmückt. Das sollte die Dämonen abhalten, das war ein Schutzzauber. Dazu wurden auch die Schwellen noch mit Olivenöl bestrichen, in einem rituellen Akt der Reinigung und der Bewahrung. Also diese magische Aura haftet diesem Öl schon seit Urzeiten an.
Wir kennen den Siegeskranz, also den Olivenzweig von den Olympischen Spielen der Frühzeit. Und in Ihrem Buch schreiben Sie jetzt etwas ganz Entgegengesetztes. Die Olive stehe auch für ein Lob der Langsamkeit. Inwiefern das denn?
Es ist ein Baum, der eben nicht sofort Früchte erbringt. Das dauert eigentlich 12 Jahre. Es ist ein langsam sich entwickelnder Baum. Das ist auch ein Symbol natürlich für die Langlebigkeit. Es werden ja Olivenbäume auf Kreta gezeigt, die sollen 3000 Jahre alt sein. Aber es sind oft sehr alte Bäume. Und die Kraft zur Erneuerung aus sich selbst, eine Art Neugeburt aus dem Alten, haftet diesem Baum eben auch an. Also auch wenn Bäume erfroren sind oder verbrannt wurden, sprießt da immer noch etwas aus der Wurzel und erneuert sich. Also oft sind junge Olivenbäume aus alten entstanden. Und diese Kraft der Erneuerung, der Wiedergeburt, hat auch zu seinem Mythos eben der Langlebigkeit, der Duldsamkeit, der Langsamkeit inkarniert sich in diesen Olivenbaum.
Die Olive ist ein Thema für viele Schriftsteller und Dichter, oft als ein Symbol für Glück und für Fülle. Woraus leitet sich das denn ab, Herr Dudli?
Die Schriftsteller waren fasziniert von diesem Baum und das ist ja kein eigentlich schöner Baum. Also Schönheit ist nicht sein Thema. Es ist dieses Knorrige, dieses vom Leben, von der Hitze, von der Kälte geprägte Äußere, was eben nichts Glattes und an sich Schönes hat, sondern eben gelebtes Leben ist in dieser dramatischen, man kann sagen dramatischen Baumrinde und Stammstruktur. Und dann ist da dieses Dach mit den Olivenblättern, die flimmern im Wind, in der Sonne, durch eine ledrige Oberfläche und eine silbrig glänzende untere Fläche. Das ist ein ganzes Baumspektakel, was uns da entgegentritt. Da sind Jahrhunderte an Kämpfen sichtbar.
Bei so viel Faszination, Herr Dudli, Sie warnen allerdings auch vor Olivenkitsch. Was meinen Sie denn damit?
Ich bin natürlich selbst ein Olivenjubler. Aber es ist ganz klar, dass mit Olivenöl auch Schindluder getrieben wird. Von Zeit zu Zeit macht die Stiftung Warentest, diese Olivenöl-Tests, und da kommen schreckliche Dinge zutage. Plastikteile drin oder chemische Verunreinigungen. Nicht jedes Öl ist das Gold des Südens. Das ist auch ein Produkt, wo betrogen und gepfuscht und gepanscht wird. Und deshalb muss man bei jedem Olivenjubel auch die Schattenseiten mitdenken. Aber ich bin nach wie vor ein überzeugter Olivenverehrer, weil das ist einfach eine absolut faszinierende Frucht.
Kein gewöhnlicher Baum, die Olive als Lieferant von Nahrung, Licht, Wärme und Arznei und als Symbol für Lebenskunst und Weisheit. All diese Aspekte hat der Autor Ralf Dudli in seinem Büchlein zusammengetragen. Es heißt Liebe Olive, eine kleine Kulturgeschichte und ist in neuer Auflage im Verlag Waldstein erschienen. Wenn Sie vor einiger Zeit im Fernsehen die Krönungsfeierlichkeiten für den britischen König Charles verfolgt haben, dann werden Sie sich vielleicht an diesen einen besonderen Moment erinnern, der allerdings eigentlich den Augen der Welt entzogen wurde. Das war der Moment, als König Charles gesalbt wurde, abgeschirmt hinter einem Paravent. Seit Jahrtausenden werden Kaiser und Könige mit dem Öl der Olive gesalbt. Und zur christlichen Tradition und Liturgie gehört, dass auch Täuflinge gesalbt werden, so wie Jesus gesalbt wurde.
Es ist ein sehr intimer, ein naher Moment, wenn der Priester dem Täufling das handwarme Olivenöl auf die Stirn streicht. Es ist eine Geste der Wertschätzung. Für die Täuflinge oder Gefirmten ein sehr intensiver Moment. Auch Anja Siegel kann sich noch gut erinnern. Die 40-Jährige hat sich in der Osternacht taufen lassen. Eine sehr schöne Erfahrung.
Es ist total warm, es ist vertraut. Es gibt einem das Gefühl von Geborgenheit, irgendwie in dem Moment auch. Und ich sag's mal so ein bisschen wie eine Berührung von Mutter und Vater oder von einer vertrauten Person. Also so habe ich mich da gefühlt.
Weil sie sich bewusst für die Taufe entschieden hat, hat sie auch alles daran sehr bewusst erlebt, erzählt Anja Siegel.
Es war nochmal so ein besonderes Gefühl, eben nicht nur das kalte Wasser zu spüren, sondern dann nochmal die Salbung, ist ja was sehr, sehr Menschliches, Natürliches, eine Berührung zu spüren und dann das Gefühl zu haben, diese Berührung ist jetzt etwas Besonderes, das hat schon bewegt.
Mit der zarten Geste wird die Taufe symbolisch besiegelt und gekennzeichnet, erklärt der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Elz. Die Salbung soll außerdem ein Schutz sein. Der Brauch hat eine lange Geschichte.
Die Krisamsalbung ist ein Brauch und ein Ritus, der wirklich weit in die Geschichte zurückreicht. Also wenn man im Alten Testament bei Samuel zum Beispiel nachliest, da nimmt er sein Horn, das er mit Öl gefüllt hat, und damit salbt er Saul zum König.
Die Krisamsalbung ist somit schon seit langem ein Zeichen von Ermächtigung, aber auch von Wertschätzung. Für was diese Geste steht, das wird währenddessen mit einem Gebet verdeutlicht.
Bei der Taufe wird darauf Bezug genommen, dass der Mensch jetzt von der Schuld Adams befreit ist, dass er in eine neue, gleichsam königliche Familie eingetreten ist, die Familie der Kinder Gottes. und dass er auf die Weise auch zum Bruder Christi wird, der selbst gesalbt wurde, heißt es dann, zum Priester, König und Propheten in Ewigkeit. Also da wird für den Neugetauften einfach der Horizont aufgerissen, in den er jetzt eintritt.
Für die Geste reicht heute ein Tropfen, der auf der Stirn oder bei der Priesterweihe über die Hände verteilt wird. Spektakulärer ist da eine Altarweihe. In einem Schwall wird das Öl über den Altar gegossen und danach angezündet. Auch das, um symbolisch eine Wertschätzung auszudrücken.
Gesalbt wie ein König werden Kinder und Erwachsene bei der Taufe in der katholischen Kirche. Das hat uns Anne-Kathrin Hofstraat beschrieben. Köstlich und heilsam, soweit unser Himmel und Erde Sonntagsthema zum Erntedankfest rund um die besondere Frucht der Olive. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.